Ja, Gemeinfreiheit visueller Werke. Es gibt ja schöne Geschäftsmodelle im Internet, womit man Urheberrecht oder wo einige schon Bekanntschaft, böse Bekanntschaft gemacht haben mit dem Urheberrecht. Ja, ich übergebe mal an Falk Scheile.
Ja, vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Es freut mich, dass so viele hier erschienen sind. Ah, es wird langsam knapp mit dem Platz hier im Hörsaal, aber wir fangen trotzdem an. Wir können nicht mehr warten. Ja, wie schon angekündigt, mein Thema gemeinfreie visuelle Werke. Wie ihr bereits ahnt, es wird irgendwie um Urheberrecht gehen. Damit ihr versteht, auf was ich hinaus will, werde ich also am Anfang noch mal so ein bisschen was zum Schutz im Urheberrecht sagen oder zum Schutz allgemein, dann zum Urheberrecht und verwandten Schutzrechten im Besonderen. Und dann gucken wir uns an, was jetzt, na nicht mehr ganz brandneu, aber was sich vor nunmehr 2 Jahren geändert hat. Und das ist eine ziemlich essentielle Änderung, die allen, die an freien Informationen interessiert sind, das Leben ein bisschen einfacher macht. Fragen würde ich sagen am Ende, außer ihr guckt zwischendurch so verwirrt, dann frage ich gegebenenfalls nochmal nach, was ich gerade Komisches erzählt habe. Gut, fangen wir an. Schutz von Informationen. Ja, also das, wer schon mal eine Veranstaltung von mir war, weiß, das ist die Folie, die immer kommt. Zunächst, wenn wir das sozialwissenschaftlich, naturwissenschaftlich betrachten, müssen wir sagen, Informationen sind im Prinzip frei. Die verteilen sich und verbreiten sich, ohne dass man was tut. Das unterscheidet Informationen ganz wesentlich von der analogen Welt der sachlichen Dinge, wo man immer bloß eine Sache hat, die man weitergibt. Informationen teilen, lassen sich gut vervielfältigen, verbreiten und so weiter und so fort. So, und jetzt gibt's aber ganz Wert oder gibt es aus Sicht der Wirtschaft oder überhaupt aus Sicht der Gesellschaft wertvolle Informationen, die man irgendwie verwerten kann? Und da ist so eine Sache, dass sich Informationen frei verbreiten und vervielfältigen lassen, einfach eigentlich ungünstig. Und deswegen gibt es bestimmte Bereiche, in denen das Recht sagt, diese Information steht unter Schutz. Ja, und da sind wir genau in dem Bereich, der heute Thema ist, nämlich Urheberrechtsgesetz. Da stehen ganz viele von diesen Dingen drin, wo gesagt wird, diese Informationen stellt der Gesetzgeber unter Schutz. Aber wir haben das auch im Patentrecht, in den Markenrechten, Designschutz. Das sind alles Schutzrechte aus dem Bereich, wo die Information an sich durchs Recht dann besonders geschützt wird. Details kommen noch. Ja, und dieser Bereich, wir bewegen uns heute im Bereich des Immaterialgüterrechts. Das Urheberrechtsgesetz ist wiederum ein Teil davon, gehört zum Eigentum, das durchs Grundgesetz geschützt wird. Ja, Artikel 14 Grundgesetz. Da haben wir das Problem, dass im Grundgesetz nicht viel mehr drinsteht als Eigentum wird geschützt. So, Gesetze macht eigentlich der Gesetzgeber, die Verfassung gibt ja bloß so einen Rahmen vor und jetzt hat man als Verfassungsrichter das Problem, ja, was ist denn nun Eigentum? Im Grundgesetz, wenn ich da lese, steht nur drin, Eigentum ist geschützt. So, und da haben wir bei Artikel 14 eine Besonderheit im Grundgesetz. Die Juristen sagen, die Staatsrechtler sagen, das ist ein sogenanntes normgeprägtes Grundrecht. Das heißt, die Verfassungsrechtler betätigen sich dann auch so ein bisschen als Soziologen und sagen, was hat denn der Gesetzgeber schon für einfachrechtliche Normen getroffen, geregelt und was denkt denn der einfache Gesetzgeber, was so Eigentum sei? Und dann gucken die Verfassungsrechtler so hin und her und sagen, ja, da hat der Gesetzgeber zu wenig geregelt, da hat er zu viel geregelt. Ja, das ist so ein Pendelspiel, um überhaupt diesen Artikel 14 Grundgesetz mit Inhalt füllen zu können. Und ihr könnt ja alle mal nach Metall auf Metall, der Streit zwischen Moses Pelham und Kraftwerk, googeln oder woanders suchen. Und da werdet ihr feststellen, wie trefflich man sich an der Grenze von Eigentumsfreiheit und Kunstfreiheit streiten kann. Ja, die haben da fast 20 oder sogar über 20 Jahre für gebraucht, um dann irgendeine Lösung vor Gericht zu erstreiten. Das soll aber nicht Kernthema sein, das soll bloß so zum Grundverständnis sein. Also, wir merken uns, der Gesetzgeber sagt im Prinzip durch die Gesetze, die er verabschiedet, was im Bereich des Immaterialgüterrechts geschützt ist und was nicht. Und im Verfassungsrecht sind wir nur, wenn wir sagen, da stimmt irgendwas, so mein Bauchgefühl sagt, da stimmt irgendwas nicht, und dann müssen wir halt gucken, ob die Grenzen gut austariert sind oder eben nicht. So, und wenn wir gesagt haben, wenn der Gesetzgeber gesagt hat, wir schützen ein immaterielles Gut, dann heißt das nichts anderes als Ausschließlichkeitsrecht. Wir weisen einer Person das Recht zu, ausschließlich, deswegen Ausschließlichkeitsrecht, über dieses Immaterialgut zu verfügen. Das heißt, wenn einer Person dieses Gut zugewiesen ist durch Gesetz, müssen alle anderen, die dieses Informationsgut, dieses Immaterialgut nutzen wollen, denjenigen, diejenige fragen, wo der Gesetzgeber die Rechte angesiedelt hat. Und das ist dann nichts anderes als eine Lizenz. Eine Lizenz ist quasi die Erlaubnis von der Person, wo der Gesetzgeber gesagt hat, du hast alle Rechte, dass die sagt, okay, und ihr dürft einen Teil der Rechte nutzen, ihr dürft Kopien machen von dem Werk, das ich geschaffen habe und so weiter und so fort. Und dann, normalerweise reden wir ja hier über freie und offene Lizenzen auf den Chemnitzer Linux-Tagen, aber das normale Leben da draußen geht natürlich von normalen Lizenzen aus, und das sind in der Regel proprietäre Lizenzen, die dann auch noch so funktionieren, dass wenn nichts ausdrücklich geregelt ist, sind bloß die zum Vertrag vorausgesetzten Rechte übertragen worden. Also im Urheberrecht empfiehlt es sich, möglichst präzise zu regeln, welche Rechte übertragen werden, weil im Zweifel, wenn Unklarheiten bestehen, bleiben die Rechte beim ursprünglichen Rechteinhaber und werden nicht lizenziert, nicht weitergegeben, nicht zur Nutzung freigegeben. Genau, das ist so der Kernpunkt, in dem wir uns bewegen. Vielleicht, ich habe jetzt schon viel zu Ausschließlichkeitsrechten gesagt, die kennt ihr auch alle aus der analogen Welt, ja, das Sachenrecht, also dass man über Dinge verfügen kann, ist so in der analogen Welt der Klassiker der Verfügungs- oder der Ausschließlichkeitsrechte. Es gibt dann noch so ein paar andere Rechte im Recht, die man haben kann, die dann aber hinter dem Ausschließlichkeitsrecht zurückbleiben, zum Beispiel Abwehrrechte. Dann kann ich von niemandem was fordern, sondern ich kann nur sagen, bleibe fern, ne? Schaue nicht bei mir im Keller, da liegen die Geschäftsgeheimnisse. Da liegt das Rezept für die Nuss-Nougat-Creme und du darfst da nicht ran. Oder andersrum, es gibt ausschließlich Zugangsrechte und nichts weiter. Das kennen wir aus dem Informationszugangsrechten oder eben im Datenschutzrecht, wenn ihr euren Auskunftsanspruch, den ihr nach Datenschutzrecht habt, ausübt, dann reden wir über Zugangsrechte. Und dann, was wir täglich machen, sind eigentlich relative Rechte, immer wenn wir irgendeinen Vertrag schließen. Wenn wir beim Bäcker Brötchen kaufen oder ähnliches, dann haben wir immer nur ein Rechtsverhältnis zwischen dem Verkäufer und dem Käufer. Das sind dann die relativen Rechte. Das sind so die, das andere Ende des Spektrums gegenüber den Ausschließlichkeitsrechten. So, um nochmal deutlich zu machen, was es mit den Ausschließlichkeitsrechten auf sich hat, ein Beispiel, jetzt gleich letzte Woche oder vorletzte Woche bei Heise Online auch gewesen. Ein Pensionsbetreiber hat ein Zimmer mit Fototapeten. Die Motive auf den Fototapeten stammen von Fotografen F. So, und jetzt macht P vom Pensionszimmer Fotos und veröffentlicht die im Internet, um zu zeigen, wie gemütlich man in seinen Zimmern übernachten kann. Tja, und was passiert? Ihm flattert, also dem Pensionsbetreiber, flattert eine Abmahnung ins Haus. Und jetzt ist die Frage, wieso kann der Fotograf den Pensionsbetreiber abmahnen? Die haben ja nie im Leben, haben sich nie im Leben gesehen. Die hatten nie, hier ist übrigens die Fototapete, um die es da ging, die haben sich nie im Leben gesehen, die haben kein Vertragsverhältnis, die sind sich nie begegnet. Es geht um die Tulpen dahin. Ja, und das ist der Gag bei diesen absoluten Rechten. Ne? Der Fotograf hat dem Tapetenhersteller eine Lizenz erteilt, hat gesagt, du darfst meine Fotos auf deine Tapeten drucken und die Tapeten verkaufen. Hat ein Recht zur Vervielfältigung und zur Verbreitung. So, ich habe jetzt noch den Zwischenhändler da, Baumarkt oder sowas ausgelassen oder den Malermeister, Malermeisterin. Wir gehen, also der kauft direkt beim Tapetenhersteller, direkt das Marketingkonzept übers Internet. Der Pensionsbetreiber tapeziert auch selber. Ja, aber wie gesagt, der hat nie Kontakt zum Fotografen gehabt. So, und jetzt kommen vielleicht noch Pensionsgäste und sagen, Mensch, das ist ja eine schöne Fototapete, machen davon Fotos und posten das auch in dem sozialen Netzwerk ihrer Wahl. So, ne? Und nach Fotos im Internet kann man ja gut suchen. Bilderkennung schafft das ja ohne weiteres heutzutage. Ja, und das sind die absoluten Rechte, die der Fotograf hat. Der kann sich gegen jeden, der sich erdreistet, seine Fotos oder Kopien davon ins Internet zu stellen, abmahnen, weil sie dafür keine Lizenz haben. Weil, um eine Kopie ins Internet zu stellen, bräuchte man dann das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung. Ne? Und jetzt seht ihr, wie scharf dieses Schwert der absoluten Rechte ist und wie überraschend das dann für den normalen Menschen ist, dass er eine Abmahnung bekommt, weil er hatte zu dem Fotografen überhaupt keinen Kontakt. Und es geht hier im Urheberrecht sogar noch eine Nummer schärfer, weil sich eben Informationen frei vervielfältigen. Ne? Wenn wir in der analogen Welt sind und wir sagen mal, das ist eine gestohlene Wasserflasche und ich verkaufe die auf dem Schwarzmarkt und dann irgendwann kommt der Getränkehersteller und sagt, diese Flasche, ich erkenne die an der Nummerierung, stammt aus einem Diebstahl, dann ist klar, auch absolutes Recht muss man herausgeben an den Getränkehersteller. So, jetzt haben wir aber das Problem, hier ist ja nie das Original weitergegangen, sondern wir haben selber proaktiv Kopien angefertigt, indem wir es fotografiert haben. Und das ist dem Urheberrecht völlig Schnurz. Wie man zu diesem Vervielfältigungsstück gekommen ist, das ist also sogar noch weiter, als wir es in der analogen Welt haben. Weil es erstreckt sich eben auch auf Kopien, grundsätzlich auf Kopien, die wir selber erstellt haben. Also, wir halten fest, wir haben schon gelernt, der Gesetzgeber stellt Sachen im Urheberrecht unter Schutz und Ausschließlichkeitsrechte sorgen dafür, dass der eigentliche Urheber, die Urheberin, gegen jeden vorgehen kann, der keine Lizenz hat. Und wie das Bild, die Kopie dahin gekommen ist, ist völlig egal. Ne? Und deswegen kann man da ja auch so schön Abmahngeschäftsmodelle drumherum bauen, weil diese Recht, dieses Ausschließlichkeitsrecht als absolutes Recht ausgestaltet ist und deswegen sich so gut durchsetzen lässt. Und dann hat man natürlich noch, es kommt noch oben drauf, das habe ich hier nicht geschrieben, den fliegenden Gerichtsstand in Deutschland, ja, weil man sagt, das Internet ist überall, dann kann sich also der Urheber, der abmahnen will, auch noch das Gericht aussuchen, faktisch, wo er klagen will. Und er nimmt sich dann natürlich das Gericht, wo er weiß, dass er dort schon 3 Prozesse gewonnen hat und dass die Richter das ähnlich sehen. Da ist eine Frage.
Was wäre denn gewesen, wenn der Hotelier, der quasi die Lizenz auf Kopie rechtens erworben hat, in seiner Webseite mit ihm über Werbung gemacht hat? Hätte er prinzipiell einen Rechtsverstoß begangen?
Die Frage ist, was mit dem Hotelier ist, der ein Foto gemacht hätte und damit im Internet geworben hat. Das ist der Grundfall. Der begeht einen Rechtsverstoß. Das ist dieses Foto. Das ist das Werbefoto des Hoteliers, des Pensionsbesitzers für seine Pension. Aber für die Gäste ist es auch nicht besser. Also wenn die Fototapete fotografieren, trifft die das genauso. So, jetzt habt ihr die Ausschließlichkeitsrechte kennengelernt. Gehen wir mal noch ein Schritt weiter ins Urheberrecht rein. So, und im Urheberrecht haben wir eine große Grundunterscheidung. Wir haben einmal das eigentliche Urheberrecht als persönlich-geistige Schöpfung einer Person. Und wir haben einen weiteren Teil der sogenannten Verwandtenschutzrechte. Dafür, für die Verwandtenschutzrechte, ist keine persönlich-geistige Schöpfung oder zumindest nicht im gleichen Maße erforderlich. Aber trotzdem entsteht dort auch ein Schutzrecht, und zwar ebenso ein absolutes Schutzrecht, das jedem geltend gemacht werden kann, gegenüber jedem geltend gemacht werden kann, der keine Erlaubnis zum Nutzen des geschützten Werkes hat. Ne? Und zu diesen persönlich-geistigen Schöpfungen gehören Sprachwerke, also Textwerke, Romane. Früher waren Computerprogramme auch ausschließlich als Textwerke geschützt. Jetzt haben die noch so eine gewisse Ausschmückung bekommen. Weitere Regelungen, aber sie fallen im Prinzip auch weiterhin unter die Schriftwerke. Dann alle Werke der bildenden Kunst sind persönlich-geistige Schöpfungen. Und auch Lichtbildwerke. Ne? Man merkt, das Gesetz ist auch schon ein bisschen älter, dass man da von Lichtbildern spricht. Das Urheberrechtsgesetz ist von 1965. Und das ist auch noch so eine Regel, ja, dogmatische Regel. Immer wenn das Gesetz von Werken spricht, meint es diese persönlich-geistige Schöpfung, das Urheberrecht. Und immer wenn es dann, sehen wir unten, von Lichtbild spricht, meint es das Verwandteschutzrecht. Und das Verwandte, ne? Und jetzt haben wir schon ein Problem. Wir haben Fotografien, die als Lichtbildwerke Urheberrechtsschutz genießen. Und wir haben Lichtbilder, die als verwandte Schutzrechte geschützt sind. Hier ist nochmal die Übersicht. Das hat man damals auch so gemacht, weil man gesagt hat, naja, wir wollen, die Richter sollen Recht sprechen und entscheiden. Wir wollen die nicht noch zu Kunsthistorikern und Kunstsachverständigen ausbilden müssen, dass die noch entscheiden, steckt da jetzt persönlich-geistige Schöpfung in diesem Produkt oder nicht. So, und das ist eben auch charmant, weil man kann jetzt als Daumenregel sagen, jedes Lichtbild, jede Fotografie ist geschützt. Entweder steckt eine persönlich-geistige Schöpfung dahinter, weil man sich viel Mühe bei der Gestaltung, Ausleuchtung, Perspektive und so weiter gemacht hat. Oder es ist als Lichtbild geschützt und da reicht, dass man durch die Gegend knipst und sich so bloß ein bisschen Gedanken macht. Beides geschützt, ne? Deswegen auch soziale Medien, Social Media, ein Minenfeld, weil im Prinzip sind dort auch alle Bilder, die man sieht, geschützt. Es sei denn, es steht eben was anderes dran. Zum Beispiel eine offene oder freie Lizenz, CC-Lizenzen oder sowas. Und diesen Schutz der Verwandtenschutzrechte gibt es halt, weil man es auch ökonomisch als sinnvoll erachtet. Der Gesetzgeber sieht den Schutz dort als ökonomisch sinnvoll an. Deswegen haben wir auch den Schutz von Datenbanken, weil er sagt, da steckt zwar keine kreative Leistung in vielen Datenbanken drin, aber eben viel Wissen, viel Know-how. Und derjenige, der diese Daten pflegt und hegt, soll die auch lizenzieren und verkaufen können. So, gucken wir es uns nochmal genau an mit diesen Lichtbildern. Was steht, wann ist es urheberrechtlich geschützt? Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören Lichtbildwerke, einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbilder geschaffen werden. Und Lichtbildschutz, also das ohne persönlich-geistige Schöpfung oder mit wenig persönlich-geistiger Schöpfung, Lichtbilder und Erzeugnisse, die ähnlich wie Lichtbilder geschaffen werden, also Verweis nach oben ins Urheberrecht, werden in entsprechender Anwendung für Lichtbildwerke geschützt. So, ne? Da steht also quasi, Lichtbilder sind genauso geschützt wie Lichtbildwerke, wie Fotografien mit persönlich-geistiger Schöpfung drin. Jetzt können sich Juristen noch trefflich bei der Nummer 5 oben, Absatz 2, Paragraph 2, Absatz 1, Nummer 5, streiten. Was ist denn, wie ähnlich wie Lichtbilder, Lichtbildwerke geschaffen werden? Ne, das Lichtbild, der Lichtbildschutz verweist nach vorn ins Lichtbildwerk und da steht auch, die ähnlich geschaffen werden. So, jetzt könnte man sagen, also ob ich nun Mobiltelefon einfach bloß so eine Seite abfotografiere oder ob ich die auf den Kopierer lege, ist der gleiche Vorgang technisch gesehen. Sagen die Juristen, ja, aber das ist nicht so was Ähnliches wie geschaffene Lichtbildwerke. Ne, das ist dann einfach eine Bewertung, weil man sagt, puh, mit Aufkommen der Fotokopierer und so, da kommen wir ja in Teufelsküche, wenn wir die nicht sozusagen aus dem Anwendungsbereich hier noch rausnehmen. Das aber bloß so als Randnotiz. Das hatten wir doch schon. So, und damit haben wir die Erkenntnisse, mit denen wir jetzt im Folgenden weiterarbeiten können. Der Gesetzgeber bestimmt, was geschützt ist. Ausschließlichkeitsrechte, die man da bekommt, sind ein ziemlich scharfes Schwert, weil egal wie man zu einer Kopie oder zu einem Werk oder einem Bild gekommen ist, das ist völlig egal. Wenn da Rechte drauf sind, hat der Urheber, die Urheberin alle Möglichkeiten, sie geltend zu machen. So, und wir haben weitergelernt, Lichtbildwerke, persönlich-geistige Schöpfung und Lichtbilder sind gleichermaßen durchs Urheberrechtsgesetz geschützt. Also wir müssen quasi alles, was irgendwie wie eine Fotografie aussieht, als geschützt betrachten oder als Bild. So. Und die Nutzung von Lichtbildwerken und Lichtbildern ist halt nur möglich, wenn man eine Lizenz hat. So, und damit fangen dann eben die Probleme an. Wir erinnern uns an unser Pensionsbild. Es gibt dann schon ein paar Grundregeln, in denen das Ausschließlichkeitsrecht, das im Urheberrechtsgesetz geregelt ist, oder die Ausschließlichkeitsrechte nicht eingreifen. Dann spricht man von Gemeinfreiheit. Wenn also ein Werk, das eigentlich geschützt ist, dann doch nicht geschützt ist, dann ist es gemeinfrei. Jeder und jede darf es nutzen. Das haben wir im Bereich der amtlichen Werke, also Gesetze, und ähnlich Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse, Bekanntmachungen und Gerichtsentscheidungen darf jeder so oft kopieren und vervielfältigen, wie er will, weil da liegt kein Urheberrechtsschutz drauf, auch wenn natürlich die Gerichte und Beamten und ähnliches, die Richter die Entscheidungen erlassen oder die Beamten die Gesetze und Verordnungen schreiben, auch irgendwie persönlich geistig schöpferisch tätig sind. Ist trotzdem nicht geschützt, weil wir haben den Paragraphen 5. Dann gibt es noch weitere Schranken zum Urheberrecht, also wann besteht zwar ein Schutzrecht, aber es darf nicht geltend gemacht werden vom Inhaber des Schutzrechts, von der Inhaberin. Das haben wir im Bereich der Rechtspflege. Gerichte dürfen für Zwecke der Rechtspflege Bildnisse vervielfältigen oder vervielfältigen lassen. Deswegen könnten wir uns auch das Bild von der Pension angucken, weil die ist im Urteil abgedruckt und das Gericht durfte eben das streitgegenständliche Bild in dem Urteil abdrucken, weil es den 45.2 gibt, der sagt, da hat der Rechteinhaber keine Rechte mehr dran, wenn das in die Finger des Gerichts im Rahmen der Rechtsprechung gerät. Und ich durfte das hier dann auch entsprechend veröffentlichen, weil wir eben den Paragraphen 5 haben, der sagt, gerichtliche Entscheidungen genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. Und das gilt auch für alles, was in gerichtlichen Entscheidungen mit abgedruckt ist. Und eben, es darf dann auch noch verbreitet und vervielfältigt werden. Das sehen wir dann in dem Absatz 3. So, und jetzt kommt, da ist eine Frage.
Ganz kurz. Gell? Also, Sie können das jetzt hier das Bild zeigen.
Ja.
Ja.
Auch.
Weil es dann auch wieder um den
Prozess. Genau. Ich habe euch auch die Quelle angegeben. Ne? Könnt ihr alles im Internet jetzt angucken. Da sind sogar noch die Originalfotos zu sehen und dann die Fotos, wie sie an der Fototapete erschienen sind. Also kann man sehr schön auch nachvollziehen. So, da ist noch eine Frage. Die Frage ist, ob alles, was von der öffentlichen Hand veröffentlicht wird, unter Paragraph 5 Urheberrechtsgesetz fällt. Jein. Also gemeinfrei sind nur die Dinge, die in diesem Absatz 1 stehen. Es gibt noch einen Absatz 2 und da sind schon wieder bestimmte Regeln zu beachten, wenn man die nutzt. Da sind nämlich Sachen geregelt, die veröffentlicht werden, aber nicht zur allgemeinen Kenntnisnahme bestimmt sind. Würde jetzt zu weit führen, also da muss man aufpassen, auf der sicheren Seite ist man, wenn es ein Gesetz, eine Verordnung oder ein Urteil ist. oder ein Verwaltungsakt. Bei allem anderen, zum Beispiel topografische Landkarten der Landesvermessungsämter, nicht gemeinfrei. So, und jetzt eine Besonderheit, die das Immaterialgüterrecht ganz wesentlich von der analogen Welt, von der dinglichen Welt unterscheidet. Diese Flasche Wasser, wenn ich sie nicht trinke, da bleibt das Eigentumsrecht bestehen, solange wie diese Flasche existiert. 100 Jahre, 200 Jahre, 1000 Jahre. Bei Immaterialgütern sagt man, weil die sich so leicht verbreiten und weil wir eigentlich auf die persönlich-geistige Schöpfung, ja, den Genius der Person abstellen, ist dort die Schutzdauer begrenzt. Die ist nicht dauerhaft, anders als in der analogen Welt. Und dann lesen wir eben beispielsweise, das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers und der Urheberin, aber das Gesetz gendert nicht, die sprechen immer nur vom Urheber. 70 Jahre nach dem Tod, das ist eigentlich auch schon wieder so ein Ding, wo man sagt, wie kommen die da eigentlich drauf, wenn man so die persönlich-geistige Schöpfung in den Mittelpunkt stellt für den Schutz, wie kommt man dann drauf, das noch 70 Jahre nach dem Tod zu schützen, weil also der Urheber kann sich da nicht mehr dran freuen, freuen sich nur die Erben. Und die Besonderheit ist also beim Urheberrechtsschutz, egal wann das Werk geschaffen wird, gezählt wird der Schutz ab Tod, was es sehr einfach macht, oder ab dem Jahr des Todes, in das das Jahr, ab dem Jahr, in das der Todestag fällt, wird gezählt. Das macht es für die Juristen natürlich einfacher, weil in einer bürokratischen Gesellschaft ist der Todestermin relativ gut dokumentiert, im Gegensatz zu irgendwelchen Veröffentlichungsterminen. Man weiß nie genau, wann ein Werk geschaffen wurde und veröffentlicht, aber man weiß ziemlich genau, wann die Person des Urhebers gestorben ist. Entsprechend enden dann auch alle Werke, die ein Urheber geschaffen hat, im gleichen Jahr. Egal, ob er die als Frühwerk oder als Spätwerk geschaffen hat. Das aber nur, wenn wir über das klassische Urheberrecht, über die persönlich-geistige Schöpfung reden. Bei Lichtbildern, also den Fotografien ohne persönlich-geistige Schöpfung, ist es nämlich ganz anders. Da zählen wir dann ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bildes. Und zwar zählen wir dann nicht 70 Jahre, sondern wenn wir sagen, da steckt ja auch weniger Leistung drin und so, da ist der Schutz dann nur 50 Jahre. Das heißt, irgendwann wird es doch mal relevant für den Juristen, ob es eine persönlich-geistige Schöpfung ist oder bloß ein Lichtbild, weil das hängt ganz entscheidend davon ab, oder davon hängt, von dieser Frage hängt dann am Ende ganz entscheidend ab, wie lange eine Fotografie geschützt ist. Ob sie 70 Jahre ab Tod geschützt ist oder bloß 50 Jahre ab Veröffentlichung. Ne? Und hier bei Lichtbildern kann der Schöpfer des Werkes, oder nee, Werk ist es ja nicht, haben wir gelernt, kann der Fotograf den dramatischen Zeitpunkt, dass sein Werk gemeint, dass seine Fotografie gemeinfrei wird, selber miterleben unter Umständen. Ne? Wenn er das mit 20 fotografiert und er wird nur 75 Jahre, dann erlebt er bei seinem 70. Lebensjahr, wie sein Frühwerk mit 20 Jahren gemeinfrei wird. Diese Dramatik erfährt ein Urheber nie, weil immer erst bei ihm nach dem Tod angefangen wird zu zählen. Entsprechend haben wir hier unterschiedliche Schutzfristen für die Fotografien, die eine Person im Rahmen des Lichtbildschutzes, also ohne persönlich-geistige Schöpfung oder mit wenig persönlich-geistiger Schöpfung, anfertigt. So, und jetzt, nachdem wir das alles zusammengesammelt haben, können wir uns den Auswirkungen des Paragraphen 68 widmen, der ganz neu ist. Und vielleicht hier noch das Charmante an diesem Lichtbildschutz ist, dass den natürlich auch Fremde für sich in Anspruch nehmen können. Wie das funktioniert, haben wir gleich noch. Hier erstmal diese kleine unscheinbare Norm des Paragraphen 68, der da heißt Vervielfältigung gemeinfreier visueller Werke. Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke werden nicht durch verwandte Schutzrechte nach den Teilen 2 und 3 des Urheberrechtsgesetzes geschützt. Also für irgendwelche Werke, für die der Urheberrechtsschutz abgelaufen ist, kann man kein verwandtes Schutzrecht mehr bekommen. Wo der Gag bei der ganzen Sache ist, werden wir gleich noch sehen. Kleiner Spannungsbogen. Erstmal noch zu 68. Diese Normen, wie gesagt, noch nicht sehr lange im Gesetz, 2021 ins Gesetz gekommen. Normalerweise haben ja neue Normen, die ins Gesetz kommen, dann immer so eine kleine Zahl hinten dran, also 87 A, B, C, D. Hier nicht, weil da hat man festgestellt, Mensch, da ist ja eine Paragraphennummer seit den 80er Jahren unbesetzt. Da besteht auch keine Verwechslungsgefahr mehr, wir besetzen die Hausnummer jetzt neu. Und zwar eben mit diesem neuen Paragraphen 68. Das Ganze hat der deutsche Gesetzgeber nicht freiwillig getan, sondern weil der europäische Gesetzgeber ihm gesagt hat, schaff mal eine Regelung, die das gerade zieht. Warum da was gerade gezogen werden musste, haben wir gleich noch. Und das steht lustigerweise in dieser gleichen EU-Richtlinie, die auch, wo auch der Upload-Filter drin steht. Ne? Ihr erinnert euch, vor vielen Jahren, 2019, gingen die Wellen hoch in den sozialen Medien so, die sozialen Medien sind tot und so weiter, wegen Upload-Filtern, Urheberrechtsschutz. Und so weiter. Es ist die gleiche Richtlinie, in der auch dieser jetzt im Urheberrechtsgesetz geregelte Paragraph 68 drinsteht. So, und jetzt nähern wir uns der Frage, warum braucht es diesen Paragraphen 68 und warum braucht es den? Wieder ein Beispiel, auch aus der Vergangenheit in Deutschland entschieden. Der Wikipedianer W. sieht in einem Katalog eines Museums das Werk eines alten Meisters. Der alte Meister ist alt, weil er schon lange tot ist, also die 70 Jahre sind vorbei. Da ist kein Urheberrechtsschutz mehr auf dem Werk des alten Meisters. So, und jetzt geht Wikipedianer W. hin und scannt das Bild, um es bei Wikipedia bereitzustellen. Der Museumsdirektor, wo das Bild hängt, also der Direktor des Museums, in dem das Bild hängt, sieht diese Veröffentlichung bei Wikipedia und findet das überhaupt nicht gut. Und was macht er, wenn er etwas nicht gut findet? Er schickt eine Abmahnung an den Wikipedianer. Ist ja auch schön dokumentiert, ne? Da gibt es ja eine History und so weiter. Tja, wie ist jetzt hier die Rechtslage? Der alte Meister ist tot. Die 70 Jahre sind abgelaufen, ne? Da reden wir irgendwie so über 300 Jahre Vergangenheit, 300, 400 Jahre. Kein Urheberrechtsschutz mehr auf dem Gemälde. So, aber bei der Abbildung in dem Buch handelt es sich ohne Zweifel um eine Reproduktionsfotografie. Ne? Da wird das Original hingehangen, ausgeleuchtet, dann kommt der Reproduktionsfotograf mit seiner Kamera, richtet das alles ein und macht ein Foto. Und übergibt es dem Museum, die haben dann alle Rechte. Das heißt, ne, oder ihr ahnt, worauf ich hinaus will, bei der Reproduktionsfotografie handelt es sich um ein Lichtbild. Und Lichtbilder, haben wir ja gelernt, sind eigentlich nach Paragraph 72 Urheberrechtsgesetz geschützt und der Wikipedianer hat sich den Katalog genommen, als noch keine 50 Jahre seit Veröffentlichung des Buches vergangen waren. Nach dem, was wir bisher wissen aus dem Gesetz, hat damit also das Museum an einem Werk, oder das kommt nicht, hätte das Museum an einem Werk, wo kein Urheberrechts mehr drauf ist, sondern trotzdem Schutzrechte, weil sie eine Fotografie davon angefertigt haben, die sie veröffentlicht haben und auf dieser Fotografie Lichtbildschutz möglicherweise entsteht. Und aus dieser Möglichkeit ergibt sich dann sowas. Wir können quasi, wenn wir Fotografien vom Original machen, eine unendliche Schutzkette produzieren. Ne? Weil Fotografien, die 50 Jahre in einem Buch sind, da ist dann die Qualität des Papiers in dem Buch vielleicht auch nicht mehr so dolle und dann eben entsprechend auch der Scan nicht so. Also theoretisch könnte man nach alter Rechtslage den Schutz sehr lange quasi unbegrenzt ausdehnen. So, hier war irgendwo eine Frage. Komm. Die Frage ist, wenn die das Bild aufhängen und hier wird ein Foto gemacht, bevor der Museumsfotograf kommt, was passiert dann? Geduld, die Frage behandeln wir vielleicht. So, wie war das früher? Nach alter Rechtslage war es tatsächlich so, die Abbildung im Museumskatalog ist geschützt. Das Scannen dieser Abbildung im Museumskatalog wäre eine unerlaubte Vervielfältigung gewesen, weil man hat keine Lizenz. Und entsprechend wäre die Abmahnung rechtmäßig gewesen. So auch vom Bundesgerichtshof in der Entscheidung, die vor 2021 lag, entschieden. Ne? Wikipedia hatte natürlich entsprechend argumentiert, hey, das eigentliche Werk, was da, um das es geht, da ist kein Urheberrechtsschutz mehr drauf. Dann kann doch auch auf Fotografien davon kein Urheberrechtsschutz mehr drauf sein. Hat der BGH gesagt, nee, ist anders, steht nach unserer Interpretation, muss man sagen, anders im Gesetz. So, und jetzt kommt Paragraph 68. Gleiche Ausgangslage. Das Urheberrecht an dem Gemälde ist erloschen. Und jetzt sagt der Paragraph 68, an einem gemeinfrei gewordenen Werk können auch keine Verwandtenschutzrechte mehr entstehen. Jedenfalls bei visuellen Werken. Mit anderen Worten, nach heutiger Rechtslage dürfte man aus diesem Buch einen Scan anfertigen, nur von dem Bild. Ne? Die textliche Beschreibung rundherum und so, das ist wieder eigener Urheberrechtsschutz. Das regelt also dann unser Paragraph 68. Reproduktionsfotografien gemeinfreier Werke sind nicht mehr durch den Lichtbildschutz geschützt. Ne? Und jetzt sieht das so aus. Nach 70 Jahren nach Tod des Urhebers ist Schluss, egal ob man Fotografien davon macht oder nicht, es kann kein Lichtbildschutz mehr entstehen. Und entsprechend macht es auch keinen Unterschied, ob der... Punkt. Wir sind ja noch beim Katalog. So. Neuer Fall. Mit dem Katalog, hat also damals, nach der damaligen Rechtslage, nicht funktioniert. Neuer Versuch des Wikipedianers, Wikipedianer W. geht direkt ins Museum und fotografiert dort das Werk des alten Meisters. Obwohl im Museum ein Fotografierverbot besteht. Also Haus hängt am Eingang irgendwie, fotografieren verboten oder fotografieren nur zum Privatgebrauch oder einfach bloß ein durchgestrichener Fotoapparat. Das Bild veröffentlicht W. trotzdem bei Wikipedia. Museumsdirektor D. möchte das natürlich wieder verhindern, ne, weil für Museen sind da ja auch, die verkaufen Postkarten und ähnliches und wenn diese Bilder dann frei verfügbar sind, bricht denen unter Umständen auch Einnahmen weg. Also er möchte das verhindern, kann er das? Gleiche Ausgangslage, das Werk des Urhebers ist nicht mehr geschützt, 70 Jahre ab Tod sind abgelaufen. Alte Rechtslage, die Fotografie stellt auf jeden Fall ein Lichtbildwerk dar, stellt ein Lichtbild dar des Wikipedianers und nach alter Rechtslage wäre darauf ein Schutzrecht, ein eigenes, aber er dürfte natürlich das Foto nur machen, wenn er die Erlaubnis dazu hat. So, und jetzt hat der Bundesgericht so auch überlegt, hat gesagt, naja, mit Lizenzrecht kommen wir hier nicht weiter, weil der hat ja eine Vervielfältigung eines nicht mehr geschützten Werkes angefertigt und auch nach alter Rechtslage wäre der Wikipedianer selber ja dann Schutzberechtigter gewesen. Bei dem Fotografen entsteht ja das Lichtbildschutz. Aber hat der BGH dann gesagt, ja, du, lieber Wikipedianer, hast gegen das Hausrecht verstoßen. Du hast ja bei Betreten des Museums einen faktischen Vertrag geschlossen, in dem du zugesichert hast, keine Fotos anzufertigen. Dagegen hast du verstoßen. Und dann sind wir bei diesen subjektiven Rechten direkt zwischen Personen. Und dann hat der BGH gesagt, also du, Museum, hast einen unmittelbaren Anspruch gegen den Wikipedianer, dass er es unterlässt, dieses Foto weiter zu verbreiten. Der Unterschied bei dieser Konstellation ist, dass hier kein absolutes Schutzrecht im Spiel ist. Wenn das also erstmal verbreitet ist, dieses Vervielfältigungsstück im Internet, hat das Museum keine Möglichkeiten mehr, das richtig einzufangen. Gut, die könnten dann gegen den Wikipedianer vorgehen und den auf Schadensersatz verklagen, bis es quietscht. Na, aber im Prinzip, die Weiterverbreitung der Fotografie könnten die nicht mehr verhindern. Das alte Rechtslage. Tja, neue Rechtslage. Zu dem Hausrecht sagt dieser Paragraph 68 nichts. Das heißt, wir müssen nach wie vor davon ausgehen, dass diese Fotografierverbote in Museen wirksame Verbote sind für den Fotografen und dass also Museen weiter gegen unautorisiert gemachte Fotografien im Museum vorgehen können. Ist ein bisschen unsicher, ob der BGH diese Rechtsprechung beibehalten wird nach den Wertungen, die der 68 Urheberrechtsgesetz in den Raum stellt. Aber man muss zumindest im Augenblick damit rechnen, dass die an dieser Hausrechtsrechtsprechung festhalten. Also bitte auch weiterhin keine Kopien, keine Fotografien im Internet, im Museum machen und die dann im Internet veröffentlichen. Es könnte doof ausgehen. Lieber warten, bis wir da entsprechende Rechtsprechung haben, die sagt, geht oder geht nicht. Da hinten ist eine Frage.
Wird das denn gerade vom Bundesgerichtshof in irgendeiner Art und Weise verhandelt oder erstens?
Die Frage ist, ob das schon anhängig ist beim Bundesgerichtshof. Mir ist nichts bekannt, aber ich habe da auch keinen Überblick, was da an Klagen gerade anhängig ist. Das erfährt man eigentlich immer erst, wenn man nicht selber involviert ist, wenn das dann veröffentlicht wird. Aber der BGH veröffentlicht alle oder die meisten Entscheidungen im Zivilrecht im Internet.
Faktisch war das aber völlig unmöglich, für das Museum zu beweisen, dass derjenige, der das
Der Einwand ist, faktisch wäre es für das Museum unmöglich zu beweisen, dass der W. das Foto tatsächlich gemacht hat. Ja, nicht, wenn er eine CC BY-Lizenz nimmt und sich als Autor des Werkes nennt. Klar, faktisch, wenn das irgendwie ein Guerilla ist, aber man muss ja auch irgendeine Lizenz ranschreiben und wenn das dann... Ja, okay, noch eine Frage? Genau, also jetzt nach neuer Rechtslage nicht, aber da wir ja gelernt haben, im Prinzip ist jede Fotografie erst, also müssen wir sie erstmal als geschützt betrachten, weil der Schutz entsteht ja automatisch und wir sehen, also wir müssen dann bei jeder Fotografie prüfen, handelt es sich bei dem abgebildeten Werk um ein Werk, wo der Urheberrechtsschutz schon abgelaufen ist. Wenn wir uns da ganz sicher sind, sind wir dann auf der sicheren Seite, aber wir müssen es erstmal eigenständig prüfen. Weil sonst wird es halt kitzlig, wie wir schon gesehen haben. Also wir müssen hier abwarten, wie das beim BGH weitergeht. Gut, damit bin ich am Ende. Wir haben ja schon ein bisschen angefangen mit Fragen, aber ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und wenn noch Fragen sind, können wir die dann im Anschluss gerne noch beantworten. Vielen Dank.
Ja, eine kurze Frage. Wenn jetzt das Museum den Katalog nicht klassisch auf Blatt Papier rausgibt, sondern online, verhält sich da die Situation genauso? Also könnte ich eine Kopie eines JPEGs anfertigen und dann in Wikipedia stellen oder nicht?
Digitale Kopie und ja, ist analog in diesem Fall zu bewerten. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, es gibt auch noch eine kleine Unklarheit. In dem Paragraphen 68 wird ja von visuellen Werken gesprochen und wir haben ganz am Anfang gesehen im Urheberrechtsgesetz, da steht irgendwie was von Textwerken, Werken der bildenden Kunst und Lichtbildwerken. Und jetzt ist natürlich, da die Begrifflichkeiten, die vorn verwendet werden im Urheberrechtsgesetz, hier nicht aufgegriffen werden, müssen die Juristen jetzt erstmal rauskriegen, welche dieser Katalog-Tatbestände von in dem Paragraphen 2 Absatz 1 des Urheberrechtsgesetzes sind denn eigentlich alles visuelle Werke. Ne? Also bei Gemälden werden wir uns da relativ sicher sein, bei Fotografien, bei dreidimensionalen Objekten, Skulpturen, können sich die Juristen schon streiten. Ja, da gibt es schon die oder die Meinung, ob dreidimensionale Werke überhaupt visuelle Werke sind, weil man könnte ja auch sich gut auf den Standpunkt stellen, visuelle Werke, die haben bloß 2D gemeint. Weiß man nicht. Ja, also, und was nicht dazu gehört, sind alle Textwerke. Ne, weil das sind keine visuellen Werke, die müssen erst noch gelesen und verstanden werden. Also bei Textwerken bin ich mir ziemlich sicher und bei Plänen, ne, bei Plänen weiß man es auch nicht. Also da ist auch noch viel Unsicherheit drin, dass da eben der Gesetzgeber hier nicht klare Kante gezeigt hat und gesagt, wie passt das hier in unser Urheberrechtsgesetz und einfach bloß gesagt, wir müssen da wieder was umsetzen. Die EU hat gesagt, macht mal. Ne, aber die Einzelheiten, das müssen jetzt wieder die armen Richter entscheiden, was da in Wirklichkeit gemeint ist.
Ja, danke. Ich habe mal eine Frage. Wenn ich im Krankenhaus bin und der Röntgenarzt macht von mir ein Foto, dann kriegt der ja das Recht. Wie kann ich das ausschließen oder wie kann ich das gemein kriegen? Muss ich mit dem dann einen Vertrag machen? Oder? Weil ich bin ja der Fotografierende.
Naja, das würde ich dann eher nicht auf im Bereich des Urheberrechtsgesetzes behandeln. Das würde ich dann eher im Bereich über den Datenschutz regeln und personenbezogene Daten. Und da hat man ja, also es sei denn, man will jetzt völlig verhindern, dass die Röntgenfotografie veröffentlicht wird. Aber also ich würde erstmal je nach Zielrichtung, die man hat, da eher mit dem Datenschutzrecht argumentieren. So, da hinten ist eine. Oh, da erstmal.
Zum Jahreswechsel liest man öfter von Bloggern aus dem amerikanischen Raum oder so, welche Werke jetzt sozusagen den amerikanischen Urheberrechtsschutz verlassen haben, also auch im Bereich Literatur und sonst was. Mhm. Gibt es sowas auch in Deutschland, so eine Art zentrales Verzeichnis, welche Werke jetzt sozusagen welche ikonischen Werke von bekannten Autoren oder Malern den Urheberrechtsschutz verlassen haben?
Ja. Nee, eine offizielle Liste gibt es da nicht, weil das entsteht ja automatisch und dann muss man halt gucken, von welchem Urheber, von welcher Urheber, also welcher Urheber, welche Urheberin ist jetzt 70 Jahre tot? Muss man selber berechnen, aber das hat sich offensichtlich noch kein Blogger gefunden, der das dann für Deutschland berechnet. Ansonsten funktioniert das amerikanische Copyright ja ein bisschen anders. Die kennen diese klassische Unterscheidung, die wir hier haben, zwischen Verwandtenschutzrechten und dem eigentlichen Urheberrecht nicht. Ist bei denen alles Copyright. Und die haben das jetzt auch so lange verlängert, bis sie ungefähr auf dieses europäische Schutzniveau gekommen sind.
Ich habe noch eine zweite Frage. Ist das jetzt sozusagen juristischer Mainstream, dass solche Sachen erstmal auf EU-Ebene geklärt werden oder diskutiert werden und man wartet ab, bis es sozusagen runtersickert aus dem EU-Recht, oder ist das eher eine Ausnahme? Also ich kann mir ja vorstellen, dass die EU will, wir wollen, dass die EU ein starker Markt bleibt, dass es einheitlich geregelt ist und besonders im Urheberrechtsschutz wird immer wichtiger, bla bla.
Also die EU regelt im Urheberrechtsschutz, also früher wurde im Urheberrechtsschutz viel über internationale Verträge gemacht, mittlerweile digitaler Binnenmarkt regelt die EU immer mehr für den digitalen Binnenmarkt. Und hier in dem Fall können wir der EU dankbar sein, weil ich dachte erst, Mensch, als ich den 68 das erste Mal gesehen habe, dachte ich, Mensch, der deutsche Gesetzgeber, toll, 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 er hat auf diese komische Rechtsprechung des BGH reagiert und hat die gerade gezogen, weil die Macht hat ja der Gesetzgeber. Aber nee, es war die EU. Also hätte es die EU in diesem Fall nicht gegeben, hätten wir nach wie vor die alte Rechtslage, die ich geschildert habe.
Ich wollte eigentlich nur noch mal sagen, bei diesen medizinischen Bildern, wenn der Arzt ein Foto macht, Röntgenbild etc., hat der nicht das Recht auf dem Bild. Das kann man auf jeden Fall einfordern. Also das Recht bleibt bei dem, meiner Meinung nach, bei dem Patienten. Der kann das einfordern und auch mitnehmen. Ich kann es rechtlich nicht begründen, aber ich weiß, dass es so ist.
Okay, müsste ich auch nachgucken. Ja. So, jetzt ist hier vorne eine Frage. Ich wiederhole es. Wenn es eine kurze Frage ist, wiederhole ich es einfach.
Es gab ja beim Retrieben von Bildern auch die Empfehlung, dass das Embedded keine Urheber. Könnte man dieses Fotografieren der Fototapete auch als ein Embedded oder als ein Wiedergeben des Sachverhaltes darstellen und daraus dann wieder keinen?
Also die Frage ist, es gibt ja diese Rechtsprechung, dass beim Retweeten oder einfachen Embedden im Social-Media-Bereich keine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Da ist aber die Frage ist jetzt, könnte man diese Fotografie von dem von der Fototapete nicht analog dazu behandeln? Klare Antwort, nein, weil dieses Embedden bedeutet, es entsteht nach Juristenmeinung keine weitere Kopie, weil es wird immer auf das Original, was irgendwo entstanden ist, im Internet verlinkt. Das ist also das klassische Embedden und da hat man gesagt, das ist urheberrechtlich okay, keine zusätzliche Kopie, die lizenzpflichtig ist. Vielleicht hat man sich auch gedacht, Mensch, sonst funktioniert irgendwie das ganze Social-Media-Ding nicht mehr. Hier ist der Unterschied, dass tatsächlich ein neues Vervielfältigungsstück entsteht, weil die Tapete ist ja nicht irgendwo embedded, die kann man ja nicht verlinken, sondern man hat erst eine Kopie der Tapete erstellt, die hat man ins Internet und dort verbreitet sie sich. Da ist also sozusagen ein Medienbruch drin, wo die Juristen dann die Unterscheidung anknüpfen.
Ich hätte selber noch eine Frage. Wie sieht das aus, wenn ich irgendwo im Internet was verkaufen möchte und da Markenlogos von dem Produkt, was ich da habe, anfertige und die dann online stelle?
Also Markenlogos selber anfertigen und verkaufen ist eine ganz schlechte Idee, weil sie sind geschützt. Um Himmels Willen, nein. Was man sagen kann, ich habe hier ein T-Shirt der Marke sowieso zum Verkauf, wenn es ein Original ist, hoffentlich, ist das unproblematisch, das zu erwähnen, aber bitte keine Marke selber herstellen, die geschützt ist.
Ich meine nur, ich fotografiere einfach das vom Notebook, das Logo, das Markenlogo, ganz groß, schön, prompt.
Müsste ich nochmal ins Markengesetz gucken, aber ich meine, das ist auch eine erlaubte Benutzung, weil man wirbt nicht mit der Marke, sondern man macht klar, was man hier zum Verkauf hat. Also das müsste, soweit ich mich erinnere, erlaubt sein. So, ich glaube, die nächsten drängeln. Letzte Frage.
Wenn ich auf der Straße stehe und ein Foto mache, dann habe ich erstens architektonische Werke, die als solche ja auf jeden Fall Urheberrechtsschutz genießen, auf meinem Foto. Und ich habe zum Beispiel Werbetafeln drauf, die auch auf jeden Fall Urheberrechtsschutz genießen. Was ist denn da eigentlich im Prinzip?
Das Stichwort ist, da gibt es auch eine extra Schranke für und die heißt Panoramafreiheit. Deswegen darf man zwar von einem Straßenraum Fotografien machen und begeht keine Urheberrechtsverletzung, aber man darf nicht auf den Hinterhof laufen und von dort Fotos machen und die veröffentlichen. Das wäre wiederum eine Urheberrechtsverletzung. Gut, damit sind wir mit der Fragerunde durch. Wir machen dann Platz für die nächsten. Vielen Dank nochmal für die Aufmerksamkeit.